Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Michaelas Küchentisch. Das Format für mehr Wohlbefinden rund ums Essen. Essen macht was mit uns. Es beeinflusst unsere Stimmung. Zusammen mit meinen Gästen tausche ich mich an meinem Küchentisch dazu aus. Für mehr Wohlbefinden rund um Leib und Seele. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge. Auf die Frage, ob man sich vegan ernähren kann, würden vermutlich viele Leute diese Frage bejahen. Ich habe heute aber jemanden im Interview hier am Küchentisch, den lieben Boris, der dann nochmal eine Schippe drauflegt und sich raw vegan ernährt. Also mit unverarbeiteten pflanzlichen Lebensmitteln. Nicht so heiß erhitzt, und wir werden heute der Sache mal ein bisschen auf den Grund gehen und dieses Thema auch etwas kritisch beleuchten. Lieber Boris, du bist für mich das Aushängeschild, wenn es um Raw Vegan geht. So schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, um mit uns darüber mal ein bisschen zu quatschen, und vielleicht magst du dich selbst mal kurz vorstellen.
Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Und genau, mein Name, ich bin Boris Lauser, mache roh-vegane Küche, Raw Vegan. Wie du schon gesagt hast, seit mittlerweile 14 Jahren, mehr als 14 Jahren.
Wahnsinn.
Ich habe 2008 im Endeffekt angefangen damit mit der Geschichte. Damals war das noch sehr, 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 sehr unbekannt wirklich. Also ich war wirklich unter den Pionieren damals, habe noch irgendwie, kann mich noch gut erinnern, dass ich irgendwie Kakaobohnen aus Bali selber mit im Koffer mitgenommen habe. Keiner wusste, wie man Chia schreibt, geschweige denn ausspricht. Ja. Also es waren einfach spannende Zeiten damals. Und ja, mittlerweile aber ist das völlig zum Alltag geworden. Das Ganze hat sich sehr, sehr, sehr entwickelt. Ich habe damals angefangen mit kleinen Dinner-Events, Brunch, Freunde für Freunde so ungefähr. Und daraus ist dann immer mehr entstanden. Und heute mache ich verschiedenste Seminare, Workshops. Ich habe eine Raw Chef Akademie, das ist mein Hauptkurs. Das ist ein 6 Tage Intensivseminar, wo man wirklich tief einsteigt in die Zubereitungstechniken der rohveganen Küche. Ich sage da auch Küche dazu, weil es ist wirklich eine ganz, ganz eigene Art von Zubereitungsmethodik. Wir haben dann das Plant-Based-Institut gegründet 2016. Da machen wir eine Ausbildung zum Plant-Based-Chef und Nutritionist. Ich bin Head-Chef und Partner in einem Yoga-Resort in Thailand, wo ich die ganze Küche mache, das Food-and-Beverage-Konzept. Und ansonsten Kochshows, verschiedenste kleine Seminare, Reiseveranstalter zu verschiedensten Trips und Touren. Also eine breite Sammlung von Angebot, ja.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben ja vorher schon kurz darüber gesprochen, was du alles machst, welche Projekte du am Schirm hast. Du hast Thailand angesprochen, das klingt sehr verlockend. Du lebst aber jetzt in Berlin, oder wo lebst du?
Ich lebe in Berlin, genau.
Okay,
ich wollte gerade sagen, von Anfang an schon, ja.
Aha, okay, weil du sagst, okay, du bist damals hergeflogen mit den Kakaobohnen und jetzt ist das schon ein bisschen so mehr Masse. Ich glaube aber tatsächlich nur eher in Berlin oder in Großstädten. Also wenn ich jetzt mein Heimatland ansehe oder meinen Heimatort, da heißt es teilweise auch noch, da wird nicht gewusst, wie Chia geschrieben wird. Also ja. Ich glaube, das ist immer noch so ein bisschen Bubble. Wie gesagt, vegan kann man sich ja mehr darunter vorstellen. Rohveganismus ist dann schon ein bisschen grenzwertig, deswegen führen Sie mal ein bisschen in das Thema ein. Was bedeutet das? Was darf ich essen, was darf ich nicht essen?
Ja, ja. Also rohvegan bedeutet zunächst mal einfach, dass ich Lebensmittel nur so weit verarbeite, dass sie eben das Maximum an Nährstoffen noch drin haben. Darum geht es eigentlich in der rohveganen Küche. Man hat eine Temperaturgrenze von 45 Grad, denn ab der Temperatur setzt dann praktisch der Nährstoffverlust ein. Ab dem Moment habe ich einen Verlust von Vitaminen, einen einsetzenden Verlust von Enzymen, von sekundären Pflanzenstoffen, von Antioxidantien und so weiter. Ja. Dann Kohlenhydrate verändern ihre Struktur, Proteine, Fette verändern die Struktur. Ja. Und es geht natürlich in kleinen Schritten. Aber ab 45 Grad setzt das praktisch alles ein. Und natürlich habe ich einen riesen Unterschied, ob ich jetzt was bei 60 Grad erhitze oder bei 80 Grad oder es eben dreimal frittiere bei 180 oder 200 Grad. Ne? Da ist natürlich immer noch eine riesen Bandbreite dazwischen. Das heißt, es wird nicht sofort natürlich ungesund bei 60 Grad. Das ist auch klar. Aber man hat eben trotzdem schon mal diese Temperaturgrenze einfach, um zu sagen, so weit kann ich Lebensmittel verarbeiten, und das tut man auch sehr wohl in der Rohkostküche. Und dann habe ich halt alle Nährstoffe noch drin, die wichtig sind. Habe also im Endeffekt, und das ist ja der Clou an der Rohkosternährung oder wenn man viel Rohkost in die Ernährung integriert. Ich habe also bei gleicher Kalorienzahl viel dichtere Nahrung, das heißt viel nährstoffdichtere Nahrung. Das heißt, ich esse genauso viel wie beim Gekochten, aber habe mehr sekundäre Pflanzenstoffe, Vitamine, Mineralstoffe und so weiter, allen von denen man ja weiß, dass sie einfach gesundheitlich zuträglich sind. Das heißt, ich kann es eben schaffen, mich gesünder zu ernähren und dadurch ein besseres Immunsystem zu kriegen und so weiter.
Mhm. Also was dann noch genau gegessen wird, auf das gehen wir dann später ein. Also weil Mensch glaubt man ja so, oh Gott, was kann ich denn da noch essen? Aber also 45 Grad hast du gesagt, da ist irgendwie die Grenze, sowieso dann natürlich alles vegan. Und wie sieht denn jetzt das aus? Isst du dann meistens lauwarm oder bist du es gewohnt, einfach kalt zu essen?
Ja, also genau, das ist lauwarm bis kalt im Endeffekt. Und da gewöhnt man sich dran. Also es ist für mich jetzt auch im Winter ist es kein Thema. Und man macht auch, also Wärme kommt ja oft nicht wirklich von der Nahrung selber, sondern von den Gewürzen, von der Zubereitung, von dem Fett, was drin ist und so weiter. Ne? Das heißt, es wärmt ja so oder so, wenn man isst, weil man nimmt ja Kalorien zu sich auf. Also von dem her ist es einfach mit der eigentlichen Temperatur des Essens, das ist wirklich eine reine Gewöhnungssache. Und man muss dazu sagen, ich ernähre mich ja gar nicht, das ist ja nicht alles oder nichts. Rohkost ist jetzt keine Diät, es ist keine Religion, es ist kein alles oder nichts, sondern es ist für mich ein integrativer Bestandteil der modernen Küche, weil ich halt sage, okay, da habe ich eben Techniken, mit denen kann ich eben viel mehr aus den Lebensmitteln rausziehen. Also integriere ich das so weit, wie es mir passt im Endeffekt. Ne? Das heißt, ich habe selbst wahrscheinlich so 50-50, ich koche auch gern noch und verwende ganz normale Kochtechniken und man kann das halt wunderschön kombinieren und das ist halt das Spannende daran.
Super. Und vor allem, wie du sagst, ich glaube, das ist alles ein bisschen Gewöhnungssache. Ich liebe es, kalt zu essen. Und meine Mama aber halt von Sachen, die mal eigentlich warm waren, also zum Beispiel Eintöpfe, ich liebe das kalt zu essen. Mama sagt auch immer so, willst du das einfach nicht aufwärmen? Und ich so, na, weil es einfach viel intensiver schmeckt, wenn was kalt ist. Aber darum soll es gar nicht gehen. Mich interessiert natürlich auch noch dein Beweggrund. Also du sagst, du kochst noch anders, aber wie ernährst du dich? Du bist dann schon Rohveganer oder...
Nee, genau. Also ich ernähre mich wirklich, ich würde sagen 50-50.
50% ah, okay.
Vegan und 50% gekocht.
Und was war dein Hauptmotiv dann quasi, dass du sagst, du brennst du für das Raw Vegan, deine ganzen Projekte, die daraus entstanden sind? Also das ist ja, muss ja ein riesen Purpose dahinter sein.
Ja. Also es war tatsächlich da ein Schlüsselerlebnis, was mich damals dazu gebracht hat. Ich bin ja gar nicht gelernter Koch oder komme gar nicht aus der Ecke. Bin ja eigentlich Wirtschaftsingenieur und
du spielst wirklich?
Ja. Und habe seinerzeit zwischen 2002, da war dann mein Studium zu Ende, und 2008 habe ich in Rom gelebt und gearbeitet für die Welternährungsorganisation. Das ist eine UNO-Organisation im Bereich Informationsmanagement. Research Paper geschrieben und so weiter und kam dann eben auf einem Business Trip auch nach San Francisco und in Italien schon vorher, also das war wirklich so überhaupt der Zünder aller Kulinarik bei mir oder dem kulinarischen Interesse, weil mich halt die italienische Küche so begeistert hat, wie die Italiener einfach Essen zelebrieren, wie man da auf den Markt geht, frische Produkte kauft, saisonal, regional arbeitet und die Slow-Food-Bewegung und Agriturismi, also diese Farmen, die es da eben gibt, wo man Urlaub machen kann oder essen gehen kann und so, das alles, was man bei uns gar nicht so kannte. Das hat mich schon so wahnsinnig begeistert, bin also dort einfach zum Foodie geworden, ja, zum begeisterten Esser, hat mich natürlich gesundheitsbewusst auch dann orientiert, hatte viele vegetarische Freunde, kam also immer mehr zum Vegetarismus, auch zum Veganismus. Und auf diesem Trip in San Francisco, um zum Punkt zu kommen, habe ich dann einen Rohkost-Café entdeckt, das heißt Café Gratitude. Und ich habe... das muss ich noch ausholen, weil ich habe eigentlich seit meiner Kindheit kaum oder wenig süße Sachen gegessen, weil ich hatte mit 16 mal ein Jahr lang zuckerfrei gelebt. Ich war früher viel übergewichtig. habe dann die Süßlust wirklich verloren, weil ich habe danach mal wieder einen Löffel Nutella in den Mund genommen, was ich ja immer so gerne machte als Kind, und musste ausspucken, weil es eklig war. Das heißt, ich wollte diese Weißmehl, Weißzucker Sachen, die haben mir dann irgendwann einfach nicht mehr geschmeckt, weil der Körper stellt sich eben um auf vollwertigere Sachen und so, ne? Deswegen habe ich auch in Italien mal ein Tiramisu probiert oder mal ein Stück Kuchen, aber meistens fand ich es nicht so toll, also habe es eher weggelassen. Und ich kam dann da in dieses Café in San Francisco und da gab es eine Kuchentheke voller Torten und Kuchen und es gab Ice Cream Shakes und es war eben dann alles vegan, ohne Weißmehl, ohne Weißzucker, es war roh, bio und ich so, wow, fantastisch. Und ich habe das gegessen, probiert, war begeistert von dieser Art der Zubereitung. Und da war auch was in den Leuten, also die hatten wirklich super Energie, die hatten Leuchten in den Augen. Irgendwie habe ich gemerkt, Mensch, da ist mehr hinter dieser Ernährungsform, wie jetzt einfach nur lecker essen machen. Und das war eben auch dieses Ding, das war roh, vegan, also alles, was es da gab in dem Café, ne, die hatten spannende Menüs, da gab es Bowls schon 2005, ne, und spannende Dressings und es gab Suppen und Quinoa, Gerichte und alles mögliche, also was man bei uns einfach jetzt erst eigentlich angekommen ist, so richtig, ne. Und das fand ich, hat mich begeistert einfach, weil das war genau so, wie ich eigentlich essen wollte, habe es aber eben so nicht gefunden in Rom seinerzeit. Und da, das war der erste, der Anstoß wirklich zu sagen, das will ich lernen, da muss ich rein.
Da ist der Funke übergesprungen, ja. Diesem Funken gibst du weiter. Genau. Und das ist sehr schön, weil das bringt uns schon mal ein bisschen zu den positiven Sachen, weil da musst du dann theoretisch noch ein bisschen weiter einkehren, weil du sagst schon einen sehr, sehr wichtigen Punkt, der mich auch verleitet, das immer mehr zu tun, weil es doch auch ein bisschen so in die spirituelle Schiene geht. Ja, also dass man sich mehr mit der Natur, mit den Leuten verbunden fühlt, viel mehr so zu sich selbst wieder in Einklang kommt, wenn du einfach nur so reine Lebensmittel isst. Ja? Und wenn ich jetzt nur verarbeitete und künstliche Lebensmittel esse, dann entfremde ich mich irgendwann mal von mir. Also so ist zumindest meine Einschätzung dazu. Aber es sprechen ja noch mehr positive Eigenschaften für dieses Raw Vegan. Magst du da mal ein bisschen drauf eingehen?
Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall die Geschichte, die du ansprichst, die stimmt sehr wohl. Ich lasse es meistens, sage ich ja jetzt mal, aus den Kursen erstmal weg, weil die Leute eben mit der spirituellen Geschichte weniger anfangen können vielleicht oder wenn man noch gar nicht damit in Berührung gekommen ist. Aber da ist ganz viel dran. Ich habe ja dann, also nach meiner ersten Ausbildung, die hieß sogar tatsächlich Spiritual Life Food Instructor. Im Englischen gibt es ja so einen Begriff Life oder Living Food, was ja fast treffender ist für Rohkosternährung, weil es ja wirklich um lebendige Nahrung geht. Ne? Weil man sollte ja gar nicht alles roh essen, so wie es einfach ist. Ne? Also ein Getreide einfach roh zu essen, wäre sogar schlecht, ja, für den Körper. Das heißt, man muss das keimen und so weiter und verarbeiten. Oder man sollte Dinge fermentieren, dann hast du da lebendige Kulturen drin und so weiter. Also deswegen gibt es diesen Begriff eben auch. Und das merkt man dann natürlich an seinem Körper. Das heißt, der Körper wird feinfühliger, wenn man sich einfach von feinfühligerer Ernährung ernährt. Man wird offener für Dinge in der Natur, Natur wahrzunehmen, zu spüren, das Körpergefühl ändert sich und das merkt man dann zum Beispiel, wenn ich Yoga praktiziere oder so, ne? Das gibt's, gab auch seinerzeit ein Yoga-Lehrer-Training in Bali, da kommt dann die Schleife ins Spiel, also die Bali-Geschichte, weil da habe ich für ein paar Jahre gearbeitet als Sous-Chef. Die haben nämlich nur Catering gemacht mit Raw Food für dieses Yoga-Lehrer-Training, weil der das ganze Programm eben aufgezogen hat, der war selber ein 100%iger Rohköstler, zu der Zeit zumindest, und hat sich so ernährt und auf, genau aus diesem Grund, um einfach tiefer in die Praxis reinzukommen, um sich mehr praktisch auf das Yoga zu konzentrieren, weil der Körper einfach dadurch viel feinfühliger wird. Und das habe ich schon selber auch gespürt. Also da hat man viele, viele Vorteile. Und die anderen, also die schnell zugänglichen Vorteile, ist natürlich einfach mehr Nährstoff im Körper, dadurch schnellere Regenerationszeit im Sport, bei irgendwelchen Sachen, bei kleinen Knochenproblemen oder so weiter. Ne? Also man hat einen viel, viel schnelleren Regenerationszyklus. Man wird ausdauernder im Endeffekt. Ja, ich kann Anstrengungen besser überwinden. Das machen sich auch Leistungssportler zunutze oder Leute, die Marathons machen oder Triathlons oder so, ne, die da wirklich stark auf die Ernährung achten. Die Haut wird besser. Grundsätzlich, ich hatte früher als Kind hatte ich wahnsinnig viele Hautprobleme und Allergieprobleme. Das ist im Endeffekt alles weg. Ne? Also man hat ja auch eine Ernährung, die weitestgehend glutenfrei ist, die laktosefrei ist. Das heißt, ich schalte ganz viele Allergene von vornherein schon mal aus und habe damit weniger anfällig für solche Geschichten.
Ja, und ein Vorteil ist natürlich auch sicher mit dem Gewichtsverlust. Das ist ein Vorteil und ein Nachteil irgendwie für mich, weil wenn ich mir denke, ich ernähre mich nur so, ist halt schwer, dass du natürlich auch diese Kalorien, Nährstoffdichte mal oder ja, die schaffst irgendwie. Mhm. Gar nicht so einfach, stelle ich mir. Natürlich gibt es auch hochkalorische, unverarbeitete Lebensmittel. Aber nichtsdestotrotz ist doch eine Challenge, glaube ich, wenn man sich den Tag über so erlehrt, dass man auf seine Kalorien kommt. Und
ganz wichtiger Punkt, da würde ich auch gerne nochmal ganz kurz dazu einhaken, weil das war auch tatsächlich selber eine Entwicklung, die ich selber durchgemacht habe. Es ist eben, genau wie du sagst, schwierig, auf das Kalorienmaß zu kommen. Und im Endeffekt, man braucht halt die Kalorien am Ende vom Tag. Und die braucht man auch, um im Endeffekt, auch wenn ich viel nährstoffdichte Lebensmittel zu mir nehme, wenn ich unterkalorisch mich ernähre, komme ich trotzdem irgendwie in Mangelerscheinungen. Ne? Das heißt, da muss man wirklich speziell darauf achten, kaloriendichte Nahrungsmittel zu sich zu nehmen. Und dazu gehören halt Getreide und Hülsenfrüchte. Und da ist eine ganz große Gefahr, wenn man eben anfängt mit Rohkost, dann vermeidet man das vielleicht, weil das ist halt meistens der gekochte Reis oder die Pasta oder so. Aber man sollte unbedingt Getreide und Hülsenfrüchte in die Ernährung integriert haben. Und die idealerweise natürlich gekeimt bei Getreiden, aber lieber gekocht natürlich, als ganz darauf zu verzichten, weil sonst komme ich im Endeffekt einfach nicht auf mein Pensum. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig auch für Leute, die jetzt einen Einstieg finden wollen, das zu kapieren und das von vornherein mitzunehmen.
Genau. Und das sagen wir schon einen sehr, sehr wichtigen Punkt haben, also die Kalorienbilanz, das ist eins, aber es gibt ja immer wieder so viele negative Kritiken, ja, also vielleicht wollen wir da ein bisschen drauf eingehen, also nicht nur, dass das Kalorienmaß nicht erreicht wird, sondern auch, es ist immer gleichgesetzt vegan mit Nährstoffmangel und dann auch noch roh vegan ist sowieso doppelt Nährstoffmangel gefühlt, also gerade was Fette angeht, was Eiweiß, Vitamin B12, Eisenmangel angeht, dass man da alles zu kurz kommt. Was ist deine Einschätzung?
Ja, also es ist überhaupt nicht, es stimmt nicht so, also man kann das nicht sagen, aber die Gefahr ist da, eben wenn man die Dinge falsch macht natürlich. Ne? Man muss es richtig angehen. Und da ist es im Endeffekt genau das, was ich halt gerade vorher angesprochen habe, dass man darauf achtet, dass ich alle Nahrungsmittelgruppen integriere über meinen Tag hinweg. Und das sind im Endeffekt 5 Gruppen. Das sind Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen, Obst und Gemüse. Ja, und aus denen muss ich mir eine ausgewogene Ernährung schaffen und auch die ganze Bandbreite abdecken. Das heißt, es reicht jetzt nicht, wenn ich immer nur Bohnen esse oder immer nur Reis esse. Ne? Das heißt, ich muss einmal einfach Reis zu mir nehmen, dann muss ich mal ein Kamut nehmen, dann muss ich mal einen Roggen hernehmen als Getreide. Und genauso mit den Hülsenfrüchten wechselt man eben durch zwischen Linsen, Bohnen, Kichererbsen. Dann kann es auch mal ein Tofu sein. Dann ein Tempeh ist eins meiner Lieblingsprodukte im Endeffekt, ein fermentiertes Hülsenfruchtprodukt. Und dann hat man wirklich die ganze Bandbreite abgedeckt. Ja. Und dann stelle ich erst sicher, dass ich alle essentiellen Aminosäuren zu mir kriege, also alle wichtigen Proteinbausteine und die anderen Makronährstoffe eben auch, die es wirklich braucht.
Sehr richtig. Und zur Not, vielleicht muss man supplementieren, aber das müssten ja Mischköstler teilweise auch. Ja? Also wie viel kenne ich, die was Eisenpräparate nehmen müssen? Also von dem her finde ich es auch, es ist immer so ein bisschen Ansichtssache, aber ich finde das sehr schön, dass du so einen Mix machst, also nichts Ganzes, also nicht so ein Religion-Fanatiker bist quasi, dass das nur das Allheilmittel ist, weil eben, wie gesagt, es gibt Nährstoffe, die nicht verboten werden sollten. Also die Natur gibt es uns, warum sollen wir es nicht essen? Stichwort Hülsenfrüchte, Stichwort Kartoffeln. Also warum, und vor allem, die dürften wir ja nicht essen im Rohveganismus, korrekt? Also die müssten wir ja erhitzen quasi und das wäre dann schon wieder tabu.
Jein, also es ist so, dass man bei Hülsenfrüchten tatsächlich Mungbohnen und Linsen gehen sehr gut, aber nur gekeimt. Und das ist eben das Wichtige. Weil alle Getreide, alle Hülsenfrüchte und auch Nüsse und Samen haben Phytinsäuren, haben andere Enzymhemmer, die Nährstoffaufnahme blockieren. Ja, Lektine kommen bei Hülsenfrüchten stark dazu. Und das führt wirklich zu Unverdaulichkeit. Und es führt auch zu Nährstoffmängeln dann, wenn ich das eben falsch verarbeitet zu mir nehme. Deswegen muss man eben Hülsenfrüchte, wenn man sie ganz normal kocht, muss man die ja trotzdem vorher am besten über Nacht einweichen oder eine Zeit lang einweichen, das Einweichwasser wegspülen, weil ich da eben schon mal diese Antinutritiva rausspüle, um sie dann längere Zeit zu kochen, je nach Hülsenfrucht. Ne? Und beim Keimprozess werden eben diese Antinutritiva ebenso abgebaut. Bei Getreiden komplett, bei Hülsenfrüchten eben je nach Hülsenfrucht. Ja, bei Linsen und Mungbohnen geht es sehr gut, aber auch bei Bohnen oder Kichererbsen eben kaum. Ja, und das ist eben das Wichtige, dass man die trotzdem kocht, auf jeden Fall, oder zumindest blanchiert, damit ich diese Lektine weg habe und nicht zu mir nehme. Das ist das Wichtige. Bei Sojabohnen ganz genauso.
Ja, und also wenn man jetzt sich nicht so viel damit beschäftigt hat und sich denkt, ja, aber was esse ich dann? Und dann fällt natürlich die erste Auswahl natürlich mal auf Gemüse und ich kann das sehr gut verstehen und das ist sehr gut. Und ich bekomme aber immer die Frage, ich vertrage kein Gemüse, was kann ich machen? So, und ich gebe dann immer den Rat, ja, viel mit Gewürzen arbeiten oder das Gemüse schonen, dämpfen und einfach warm machen, weil es dann ein bisschen bekömmlicher ist. Und ich habe auch, bei TikTok habe ich jetzt auch mal einen Veganer gesehen, der Blumenkohl einfach so roh gegessen hat und ich esse auch rohe Sachen. Also heute gibt es bei mir rote Beete roh, das ist zwar ganz selten, aber nichtsdestotrotz esse ich auch Gemüse roh. Aber es gibt da trotzdem Sorten, wo du denkst, puh, da kann nicht jeder Darm damit umgehen. Was gibst du denn diesen Leuten mit, die sagen, ich möchte ein bisschen mehr Rohkost integrieren?
Also da muss man natürlich reinfinden in die ganze Geschichte der Rohkost. Und da gibt es ja Zubereitungstechniken, ne? Das habe ich vorhin angedeutet. In der Rohkost arbeitet man mit Geräten wie Hochleistungsmixer, wie Küchenmaschinen, wie Dörrautomaten. Da arbeitest du mit Mariniertechniken und so weiter, um Dinge auch vorzubereiten und für den Körper verdaulicher zu machen. Ein toller Einstieg wirklich in mehr Rohkosternährung zu integrieren und Gemüse zu verarbeiten, sind Sachen wie grüne Smoothies oder Rohkostsuppen. Da haust du alles in den Mixer rein, ja, das wird püriert, das ist wie bei der Babynahrung auch. Ein Kleinkind kann nicht sofort irgendwie eine ganze Karotte futtern. Ja, das wird einfach püriert und dann isst man das löffelweise und dann ist das halt besser für den Darm und leichter verdaulich für den Darm. Und genauso macht man das eben auch, wenn man den Körper an mehr Gemüse gewöhnen will. Und man ist einfach nicht gemacht noch dafür oder der Darm ist einfach nicht ready dafür, diese ganzen Ballaststoffe so wirklich reinzukriegen in unverdauter oder unverarbeiteter Form, dann püriert man das erstmal im Endeffekt. Ne? Und deswegen ist grüne Smoothies, Suppen in der Rohkost, da machst du dann cremige Suppen aus Karotten zum Beispiel, die einfach mit einer pflanzlichen Milch pürierst, würzt es schön ab und hast eine wundervolle Karottencremesuppe, die jeder verdauen kann, also ohne Probleme. Und da kommen dann noch Gewürze ins Spiel, wie du sagst, klar, irgendwelche verdauungshelfenden Gewürze, wie jetzt ein Kümmel oder Zimt und wärmende Sachen oder Ingwer kann man da wunderschön mit reinmachen. Und dann hilft man da wirklich dem Verdauungssystem schon, das Ganze gut zu verdauen. Und da ist es halt wirklich wichtig, dass man sich langsam rantastet. Ich kann jetzt nicht anfangen von heute auf morgen, wenn ich sage, ich vertrage kein Gemüse, riesen Salatteller zu essen, das wird der Körper einfach ausstoßen. Ja? Das ist ganz klar. Grundsätzlich kann man aber sagen, das ist nur eine Gewöhnungssache auch. Ja? Also irgendwie, das gibt es nicht, dass man kein Gemüse verträgt per se. Es ist einfach so, dass wenn ich es nie esse, habe ich die Enzyme nicht und die Darm Kraft nicht, die ganzen Ballaststoffe wirklich gescheit zu verstoffwechseln und zu verdauen. Und da muss man den Körper langsam ranführen. Es gibt zum Beispiel auch eine Studie mit Hülsenfrüchten. Das hört man ja auch immer wieder. Die Leute sagen, ja, ich vertrage keine Linsen oder ich vertrage keine Bohnen, weil sie dann Flatulenz spüren. Das ist aber normal und geht aber, und da gibt es Studien dazu, das geht nach 3 Wochen weg, wenn man dabei bleibt. Das heißt, einfach mal dabei bleiben, jeden Tag essen, trotz
Flatulenz. Absolut, halt ja. Die Darmbakterien, die gewöhnen sich daran. Das ist dann quasi wieder das Futter dafür, dass sie die Verstoffwechselung brauchen. Das ist sehr schön. Und also, mir machst du Lust, wenn ich sowas höre mit Gemüsesuppe. Und aber wenn man sich jetzt vorstellt, wie gesagt, ist das nur Gemüsesuppe, ist das nur Salat? So, bitte dann auf den Boris seine Website gehen oder auf den Boris seinen Instagram-Account gehen, weil da siehst du Sachen, also die schauen alles andere aus rohvegan aus. Also so lecker. und wirklich unglaublich, so verspielt auch. Also das ist ein Wahnsinn und ich glaube wirklich, wie du sagst, es sind schon ganz spezielle Techniken, die man einfach braucht. Magst du da uns ein bisschen einführen in die, oder was ist dein Lieblingsgericht? Was macht man da draus? Was Spannendes? Jetzt nicht Erbsensuppe ja. oder Karottensuppe.
Also zwei Sachen, die sind einfach immer lecker, die unterrichte ich auch sehr viel. Das ist die eine roh vegane Lasagne und eine Bolognese. Ja, man kann wirklich ganz toll frische Tomatensauce machen im Mixer. Wird das Ganze püriert, da machst du Tomaten, Paprika, getrocknete Tomaten rein für mehr Aroma und für eine Anregung der Soße sozusagen. Klar kommt dann Olivenöl rein, Gewürze, Knoblauch, Zwiebeln und so weiter. Dann wird daraus eine richtig schöne Tomatensoße gemacht. Die kann ich dann zu einer Bolognese anreichern, indem ich klein gehackte Kürbiskerne, Walnüsse, Sonnenblumenkerne reinpacke oder Oliven noch für was Fleischiges. Ja, dann macht man da eine Bolognese draus. Das kann ich schön schichten, so eine Lasagne mit, da nimmt man dann Zucchini her anstelle von Pasta, schneide die hauchdünn, macht noch eine Schicht mit Spinat rein, macht auf Cashew-Basis eine cremige Bechamel-Soße, würzt man auch schön ab wie eine normale Bechamel mit ein bisschen Muskat, ein paar Hefeflocken kommen da rein, dann wird es ein bisschen käsiger. Und dann habe ich da so eine schöne Schicht mit cremigem Spinat, mit Zucchini-Scheiben, mit Tomatensoße, das Ganze kommt dann nochmal in der Automat. Für eine Stunde oder zwei. Bei natürlich nicht so hohen Temperaturen packt man dann bei 60, 65 Grad rein, dass das aber trotzdem eben die Aromen nochmal richtig einziehen, damit das schön durchzieht. Und dann hat man eine wundervolle Lasagne und die bislang, ich habe noch keinen erlebt, dem das nicht geschmeckt hat. Ja. Und das kann man abwandeln, das kann man auch auf Kürbisbasis machen, jetzt in der Saison mit Muskatkürbis, das ist ganz toll. Und ja, das andere Gericht ist eben die Zucchini-Bolognese, wo ich dann mit einem Gerät, das heißt ein Spiralschneider, oder ich kann auch einfach einen Sparschäler hernehmen und kann breite Nudeln daraus machen. Oder man macht halt einen Spiralschneider und macht Spaghetti draus aus den Zucchini. Die werden dann noch ein bisschen einmassiert mit Salz, damit die ihr Wasser verlieren. Und dann wird es mit der Bolognese-Soße vermixt. Dann kann man auf Paranussbasis einen schönen Parmesan-Ersatz machen, der oben drüber gestreuselt wird. Das geht in einer Minute in der Küchenmaschine, hat man das schnell praktisch so krümelig püriert. Und ich habe ein wunderbares Gericht, das ist nährstoffreich. Ich könnte es anreichern mit gekochten Linsen, noch mit dazu reingeben in die Bolognese, auch für die Konsistenz, um hier wieder Hülsenfrüchte reinzubringen. Ich kann auch die Hälfte aus Zucchini-Spaghetti machen, die andere Hälfte mit Buchweizennudeln zum Beispiel, die ich eben koche. Dann habe ich ein Hybridgericht, was auch ganz, ganz toll ist. Und so kann man richtig schön spielen und so kann ich dann wirklich Gerichte auch erstellen, wo ich sage, okay, die haben einen hohen Rohkostanteil, weil ich lasse das ganze Vitamin C in der Tomate und koche es nicht runter, damit alles weg ist und so weiter. Ne? Und kann es aber immer noch kombinieren mit was Warmem, kann es leicht anwärmen und habe so schöne Spielereien, die ich in verschiedene Richtungen abwandeln kann. Also das sind jetzt mal so zwei Klassiker.
Ja, und ich wollte gerade sagen, weil ich habe das letzte Mal ein Bild von, oder ein Rezept von dir gesehen, wo du so ein so Art Blechkuchen gemacht hast. Also ich glaube, der Boden war so aus Nussbasis. Also das hat traumhaft ausgeschaut, ja.
Kuchen sind natürlich der Wahnsinn in der Rohkost, ne? Da kannst du so schöne Sachen machen, wirklich. Die natürlich so viel gesünder sind wie jeder gebackene Kuchen. Anders schmecken, aber nicht weniger lecker, sondern...
Nein, überhaupt nicht. Naschen ohne Reue. Ja, und also quasi du gibst dann auch solche Workshops, wo man das dann lernen kann. Muss man dafür nach Berlin kommen oder wie sieht das Ganze aus?
Teils, teils. Also die meisten, vor allem eben die Raw Chef Akademie, also mein langer Kurs, das 6-Tage-Seminar, mache ich schon in Berlin. Da habe ich die Infrastruktur, da habe ich alles vor Ort. Und Berlin ist auch immer eine Reise wert, weil hier gibt es einfach kulinarisch so viel zu bieten. Also da kann man wunderbar eine Woche zubringen. Und ansonsten bin ich ab und zu auch mal in München oder in Hamburg, habe ich schon Kurse unterrichtet, da gibt es eine vegane Kochschule.
Ja, voll cool. Okay. Ja, ja. Wir verlinken alles, Boris. Es ist so spannend, auch dein ganzer Werdegang und dass du es schon so lange machst. Das ist richtig krass. Warst du schon immer Raw-Veganer und so eine Mischung aus Dingen oder ist das erst später dazugekommen?
Na, das ist wirklich erst seit ich das auch beruflich mache. So hat sich das dann so entwickelt. Für mich, weil das Interesse halt mega da war. Ich habe es gelernt und dann natürlich auch gleich für mich umgesetzt, so in meiner eigenen Ernährung. Davor war das wirklich so hin zum Veganismus, aber ohne Dogma, ohne irgendwas. Ich habe auch in meiner Anfangszeit, wo ich angefangen habe, habe ich tatsächlich noch öfter Ausnahme gemacht mit Fleisch und Fisch und tierischen Produkten. Und das ist dann auch immer weniger geworden, die Jahre über hinweg im Endeffekt. Aber es ist für mich einfach auch so ein Ding, und so lebe ich auch das mit der Rohkost. Und das ist auch für mich eine ganz wichtige Geschichte, so dieses, ich mache mir nichts zum Dogma, nichts zur Religion, nichts zum absoluten Vorsatz, weil meistens funktioniert es halt nicht. Ja, also es ist jede Diät, und da gibt es ja auch wissenschaftliche Studien dazu, Diäten funktionieren nicht, weil man strengt sich dann so an und lässt andere Sachen gar nicht mehr zu für eine ganze Zeit lang, und dann ist der Jojo-Effekt da und dann geht es alles gerade wieder in eine andere Richtung. Deswegen ist mein Ansatz immer langsam, nachhaltig, über lange Zeit hinweg, und nur dann kann man wirklich, wirklich nachhaltige Veränderungen machen am Lebensstil, am Körper und an der Ernährung.
Und das glaube ich auch. Also 90% der Diäten sind zum Scheitern verurteilt. Ich denke aber, dass Rohveganismus viel mehr als eine Diät, sondern ein bisschen ein Lebensstil ist, der wirklich sehr gesund sein kann und sehr spirituell, also sehr bereichernd sein kann für das Leben, einfach um sich mehr mit sich zu verbinden. Aber wie du sagst, alles im Ausmaß, wenn man es nicht zu fanatisch angeht, dann ist es, glaube ich, wirklich eine sehr, sehr, sehr große Bereicherung für sein Leben. Sorry. Lieber Boris, an dieser Stelle, vielen lieben Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Das war großartig. Ich freue mich auf alle Projekte, die du noch starten wirst und die kommen werden in diesem Jahr. Alles wird verlinkt und ich denke, dass du vielen diese Art von Ernährung sehr schmackhaft gemacht hast. Vielen lieben Dank dafür.
Das hoffe ich.
Ciao.
Tschüss.